Heute sprechen wir mit Heiko Arnold. Heiko ist Managing Partner bei Odewald KMU. Heute gibt es also wieder eine Folge Behind PE. Wir haben darüber gesprochen, in welche Unternehmen Odewald KMU investiert. Das sind Tech-Enabled Services Unternehmen und worauf sie bei der Auswahl von ihrem Management-Teams achten. Ganz wichtig, sie kaufen nur von Gründer oder Gründerinnen geführten Unternehmen und das ist natürlich ein spezieller Kontext im PE-Bereich und da haben wir natürlich auch genau reingeschaut. Heiko hat später auch noch eine Empfehlung ausgesprochen an Young Professionals, worauf er achten würde, wenn man später mal den Einstieg ins Private Equity wagen möchte. So, ich würde sagen, genug vorweggenommen. Wir starten jetzt in den Podcast mit Heiko Arnold. Ihr hört Behind the Sea. Ich bin Franz Kubilum und los geht's mit dem Podcast. Heiko, willkommen im Podcast.
Freue mich, hier zu sein.
Danke dir, dass du mich hier besucht hast. Wir sprechen heute über Private Equity, über euch, über dich natürlich auch und darüber, wie C-Level A in Private Equity auf Fuß fassen kann, was ihr achtet und was vielleicht auch so Eigenschaften sind, die man braucht, um da hinzukommen. Aber fang doch erstmal an. Wer bist du und was machst du?
Ja, freue mich, hier zu sein. Heiko Arnold. Ich bin Partner bei Odewald KMU. Wir sind eine Private Equity Gesellschaft, die in mittelständische deutsche Unternehmen investiert. Wir schauen uns sehr stark in den Bereich Tech-Enabled Service um und dort sind wir einer der namhaften Spieler in dieser Industrie. Ich selber bin von Hause aus BWLer. Ich habe mal in Köln studiert, bin dann 3 Jahre bei Arthur Andersen in der Wirtschaftsprüfung gewesen und bin eigentlich seit 1994 immer im Bereich Mergers and Acquisitions tätig, 1994 nach München gekommen, zu einer, heute würde man sagen, Private Equity Gesellschaft. Damals hieß das noch Beteiligungsmanagement. Bin dort 10 Jahre geblieben. Das wurde dann seinerzeit in den Triumph Adler Börsenmantel restrukturiert, eingebracht. Bin dort der Finanzvorstand seit 2000 gewesen, also auch operativ tätig gewesen. Nochmal danach 5 Jahre als Finanzvorstand unterwegs gewesen. Das heißt, ich kenne auch das operative Geschäft, was ich glaube ein großer Vorteil auch für Private Equity ist, wenn man operativ tätig war. Und bin seit 2011 bei Odewald KMU als Partner tätig, mit großer Freude im Bereich Mittelstands-Private Equity. Wir investieren in erfolgversprechende etablierte Unternehmen. Also wir machen kein Distressed, wir machen kein Seed oder Growth Capital, sondern ganz klassisches Buyout-Geschäft.
Mhm. Du hast vorher kurz gesagt, Tech-Enabled Services ist euer Schwerpunkt. Was bedeutet das?
Das bedeutet, wir gucken uns sehr gerne Bereiche an, Unternehmen an, die in Service, also Asset-Light-Strukturen unterwegs sind, Service-Anbieter sind, aber Tech-Enabled bedeutet mit einer technologischen Kompetenz. Mhm. Das ist für uns wichtig, ebenso wichtig wie die Tatsache, dass wir Unternehmen suchen, die in ihrem Markt, in ihrem Marktsegment in der Wertschöpfungstiefe nicht einfach austauschbar sind, also schon eine relevante Marktposition besetzen. Und die natürlich auch, das ist ein wesentliches Thema, ein zunehmend wichtiges Thema natürlich, die nicht durch KI bedroht sind, sondern die durch KI enabled werden, wo man Geschäftsmodelle KI unterstützt optimieren kann.
Okay, verstanden. Kannst du so ein paar KPIs oder so PE-KPIs nennen, auf was man da so achtet? Also zum Beispiel, wie viele Beteiligungen habt ihr denn so im Parallel?
Also wir sind zurzeit aktiv in 6 Unternehmen investiert. Das hängt immer auch von der Phase des Fonds ab, aus dem investiert wird. In der Spitze sind das dann bis zu 10 Unternehmen. Wir sind in den Bereichen Travel Tech investiert. Wir sind im Bereich Education investiert. Wir sind im Bereich digitale Transformation mit einem Beratungsunternehmen investiert. Aber wir sind auch in einem Bereich Elektroantriebe für Rollstühle, Treppensteiger, Treppenlifte investiert, was natürlich eine völlig andere Servicekomponente hat als jetzt beispielsweise ein Travel-Tech-Unternehmen, was ein Data-as-a-Service-Unternehmen ist.
Okay, verstanden. Und sag nochmal kurz, wie lange bist du schon da dabei?
Seit 2011, seit 15 Jahren jetzt.
Nicht schlecht. Ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen in das Thema Private Equity erstmal allgemein reingehen. Warum ist denn Private Equity so relevant, speziell für den Mittelstand?
Ich glaube, wir haben zwei große große Dimensionen, über die wir dort diskutieren. Das eine ist das ganze Thema der Innovation und Digitalisierung, was auf der einen Seite Kapital erfordert, was auf der anderen Seite Know-how erfordert, was für den Mittelstand eine Basis für die Weiterexistenzberechtigung ist, hier weiter zu optimieren, zu investieren. Zum Zweiten haben wir natürlich dieses ganze Thema Nachfolgesituation. Ja, der deutsche Mittelstand steht vor diesen beiden, glaube ich, großen Herausforderungen und beides erfordert Know-how und Kapital und da ist Private Equity eine natürliche Option, weil es beide Probleme lösen kann. Nicht für jedes Unternehmen ist Private Equity die ideale Konstellation. Nicht jedes Unternehmen eignet sich für Private Equity, aber in der Großzahl der mittelständischen Unternehmen ist Private Equity inzwischen auch ein etabliertes und anerkanntes Instrument, um Wachstumsfinanzierungs-, Internationalisierungs- und Nachfolgefragen zu regeln. Mhm. Vielleicht dazu für uns auch wichtig, wir kaufen immer von Gründerinnen und Gründern. Das heißt, das sind Unternehmen, die noch nicht in Investorenhand sind. Und wir versuchen, eine Partnerschaft mit Gründerinnen und Gründern aufzubauen. Das heißt, die Personen bleiben zunächst einmal im Unternehmen. Sie bleiben auch beteiligt. Das ist für uns eine Grundvoraussetzung, dass es eine Rückbeteiligung gibt. Und was wir häufig erleben und machen, ist, dass wir dann innerhalb unserer Haltedauer eben den Transformation von der gründergeführten Unternehmung in die managergeführte Unternehmung umsetzen und dann die Gründerin, den Gründer in den Beirat berufen und so die Transformation sicherstellen.
Okay. Das heißt, wenn ich jetzt selber ein Unternehmen habe, Gründer oder Gründerin bin und in dem Bereich bin, ja, dann ist es für mich attraktiv zu verkaufen, wenn ich selbst zum Beispiel rausgehen möchte, also an euch jetzt speziell. Was könnten noch Gründe sein?
Also was wir erleben ist, dass Unternehmer tatsächlich keine Nachfolge in der Familie haben. Das heißt, das Problem muss irgendwann gelöst werden. Und es gibt dann im Prinzip ja nur den Verkauf an den Wettbewerb, an einen Strategen oder an einen Investor. Das ist ein Thema, was wirklich dann relevant wird, wenn der Unternehmer ein gewisses Alter auch erreicht hat. Was wir auch sehen, und das ist eigentlich super spannend, gerade bei jungen Geschäftsmodellen, innovativen Ideen, sind Unternehmer, die deutlich jünger sind, die mit Ende 20 gegründet haben und dann mit Mitte, Ende 30 sich Gedanken machen, wie das weitere unternehmerische Leben, aber auch das persönliche Leben gestaltet werden soll, die dann sagen, wir nennen das erstmal etwas Geld hinter die Brandmauer bringen, aber sich einen Partner suchen, mit dem das Unternehmen dann weiterentwickelt werden kann. Dort spielt dann häufig auch natürlich eine Rolle, dass weitere Wachstumsinitiativen finanziert werden müssen. Und es gibt schon nachvollziehbar dann auch Grenzen der finanziellen Möglichkeiten. Und dann ist es, glaube ich, eine sehr opportune Idee, auszuloten, ob man nicht mit einem Finanzinvestor hier das Unternehmen auf die nächste Quante entwickeln kann, internationalisieren, Produkte, Segmente erweitern etc. pp.
Und wenn man sich rückbeteiligt, habe ich jetzt auch schon im PE-Podcast natürlich gut aufgepasst, kann man ja quasi aus den Unternehmen mehrfach verkaufen.
Das ist so, wir erleben, dass wenn wir dann, wir sind immer Partner auf Zeit, das muss man dazu sagen, das sagen wir auch den Unternehmern, mit denen wir zusammenarbeiten und ich bleibe jetzt in der generischen Form des Maskulinum, dass wir immer sagen, wir sind Partner auf Zeit. Unsere Haltedauer sind 5 bis 6 Jahre und wenn wir dann das Unternehmen weitergeben, dann steigt der Gründer aus mit uns, was wir aber sehr häufig erleben, dass er die nächste Runde mit einem Private Equity Investor dann nochmal weiter wiederum geht. Das hängt dann sehr stark davon ab, wird das Unternehmen an einen Strategen verkauft oder an einen weiteren Investor, ob dann der Unternehmer dabei bleibt oder nicht. Hängt sicherlich dann auch von der Marktsituation ab, weil was wir schon auch sehr stark sehen, und das ist auch ein Grund für Private Equity, wir sehen sich stark konsolidierende Märkte. und zwar national wie auch international. Und in diesem Konsolidierungsspiel der Märkte, in den Märkten kann man entweder aktiv gestalten oder man wird gestaltet. Das heißt, wir sehen sehr oft Unternehmer und deren Unternehmer kennen, die sagen, ich habe eine Idee, ich würde noch den und den und den gern dazu nehmen, aber da fehlt mir einfach das Kapital zu. Und auf dem traditionellen Wege mit Banken etc. Sind solche Konzepte dann auch schwierig umsetzbar.
Okay, verstanden. Was ist der Grund, warum ihr zum Beispiel nur noch unternehmergeführte Unternehmen euch aussucht?
Also wir sind der Meinung, dass wir in diesem Bereich und so wie wir aufgestellt sind als Team, das besonders gut können. Okay. Wir alle, das gesamte Team hat auch mal operativ gearbeitet. Das heißt, ich glaube, dass wir für uns in Anspruch nehmen können, dass wir mit Unternehmern auf Augenhöhe, auch was operative Themen angeht, diskutieren können. Aber am Ende des Tages, natürlich muss das Management die entsprechenden Initiativen umsetzen. Das ist am besten möglich, wenn wir direkt mit Unternehmern in Kontakt kommen. Wir sind, oder man kann sagen, wenn man jetzt wir nennen das ja dann Secondaries, man kauft von anderen Investoren, sind gute Unternehmen, sind gut aufgestellt, gar keine Frage. Aber dann ist häufig eine Investmentbank involviert, die sagt, wir wollen den Prozess in 3 bis 4 Monaten umsetzen. Das heißt, man hat eigentlich gar keine Chance, wirklich mit dem Management in Kontakt zu kommen, sondern es geht darum, wer hat das beste Prozessmanagement, wer hat das auch dann am Ende des Tages natürlich den höchsten Preis, das ist klar. Aber ich glaube, dass unsere Lösung, die wir bieten können, die ist maßgeschneidert, mit Unternehmern zu sprechen, weil eben auch dieses Konzept der Rückbeteiligung, das ist erläuterungsbedürftig und das muss man Unternehmern erklären, muss man vorrechnen, was bedeutet das, wie viel kannst du bei unserem Exit wieder verdienen. Das sind alles Themen, die Zeit brauchen, wo man Vertrauen aufbauen muss, was in Investmentbanking geführten Prozessen häufig nur schwer möglich ist.
Mhm. Gibt es da irgendwas, was du öffentlich sagen kannst? Wie viel kann man denn so damit verdienen im Sinne von, was sind denn so Multiples, die ihr erzielt? Oder gibt es da irgendwelche Zahlen, die du sagen kannst?
Ja, also wir sagen immer oft zu unseren Fondsinvestoren, dass unser Ziel ist, wir nennen das dann den Proto-Multiple, das ist dann vor Fondskosten, ist das Ziel, das Geld zu verdreifachen, das investierte Kapital zu verdreifachen.
Okay, verstanden. Ja, wenn ihr euch jetzt solche Firmen anschaut und dann schaut ihr euch ja, was würdest du sagen, genau, ist eine gute Frage, was würdest du sagen, sind denn so die 2, 3 Top-Themen, die man sich als erstes anschaut, wenn man sich so ein Unternehmen anschaut?
Naja, also als allererstes müssen wir mal von dem Produkt und dem Markt überzeugt sein, weil was passiert, wir schauen uns selber Branchen an, machen selber Branchenanalysen, sagen, das sind Märkte, die interessant sein können, schauen uns an, welche Unternehmen sind, dann ist das eine Marktstruktur, in die wir investieren können. Es gibt sehr viele Märkte, die rausfallen, weil es bereits einen dominanten Spieler gibt, den wir nicht kaufen können, weil wir von unserem Fondsvolumen, der letzte Fonds, den wir geraced haben, ist ein Fondsvolumen von 200 Millionen Euro. Mhm. Das heißt, da sind wir ganz klassisch im Mittelstand zu Hause. Da können wir keine Investitionstickets zeichnen, die dann in den Eigenkapitalbereich von 40, 50 Millionen Euro gehen. Das heißt, da gibt es eine natürliche Limitierung, wenn es entsprechend große Spieler im Markt gibt. Dann schauen wir uns an natürlich, wie ist das Unternehmen im Markt positioniert. Es muss eine marktführende Position in einer Nische haben. Die Nische kann auch klein sein, wenn wir entsprechendes Potenzial sehen, sie entsprechend zu erweitern. Und dann kommt es natürlich sehr, sehr stark drauf an, auf Personen. Weil am Ende des Tages, wir sind Investor. Wir greifen nicht operativ ins Unternehmen ein. Das heißt, umgesetzt werden müssen die Strategien, die wir gemeinsam schon vor einer Beteiligung abstimmen und beschließen. Umgesetzt werden muss es durchs Management. Das heißt in der Regel den Gründer plus bestehendes Management plus gegebenenfalls neu hinzukommende Manager.
Okay, da sind wir genau dann bei dem Punkt, der natürlich hier super relevant ist. Auf was achtest du oder ihr denn dann? Also was muss erstmal in einem Unternehmen gegeben sein? Vielleicht und dann eventuelle Gaps natürlich dann können wir später noch ein bisschen reingehen, weil wie wirklich die einzelnen Personen irgendwie geschaffen, gemacht sein müssen für PE sozusagen.
Also was finden wir vor, wenn wir uns bei einem Unternehmen beteiligen? Da gibt es in der Regel eine starke Persönlichkeit als Gründer und Geschäftsführer. Möglicherweise gibt es noch einen zweiten Geschäftsführer, aber man hat schon häufig eine Einzelspitze dort. Und man hat ein Second-Line-Management, aus der Historie im Unternehmen dort ist und mit dem wir erstmal arbeiten. Wenn das nicht da ist, dann macht es für uns keinen Sinn, uns zu beteiligen, weil wie gesagt, wir gehen nicht in die und können nicht in die Operative gehen. Jenseits von rechtlichen Restriktionen muss man auch sagen, wir sind investiert im Travel-Tech-Bereich, in Bildung, in digitaler Transformation. Ehrlicherweise könnten wir das ja auch nicht. Und einfach, dass wir sagen, wir können das jetzt besser als das Management, das das Unternehmen aufgebaut hat, das wäre vermessen. Das heißt, wir müssen überzeugt sein, dass wir mit diesem Management arbeiten können, dass wir die Ziele, die wir dort sehen, die wir definiert haben in der Due Diligence-Phase, dass die umgesetzt werden können. Was wir häufig nicht haben ist, und das, was für uns wichtig ist, ist ein CFO. Also die F-Funktion ist bei diesen Unternehmen häufig, die ist natürlich vorhanden, aber sie ist auf die Unternehmenssituation zugeschnitten. Das heißt, in der Regel sind nicht die Prozesse und Verfahren da, die wir haben wollen und die wir brauchen, weil am Ende wollen wir natürlich Informationen über das laufende Geschäft zeitnah und genau haben. Das heißt, es wird sehr schnell abgestimmt, dass ein CFO an Bord kommt. Das ist die Position, die wir eigentlich in der Transaktion suchen und schnell besetzen. Und dann gibt es natürlich aus der Diskussion mit dem Veräußerer heraus, gibt es die ein oder andere Position, wo er dann auch sagt, da bräuchte ich mal jemanden. Ich bräuchte vielleicht jemanden für internationalen Vertrieb, für digitale Transformation, IT, diese Menschen, das ist aber dann tendenziell eher Second-Line-Management, das wird dann gesucht. Unser Fokus liegt zunächst mal darauf, den CFO zum Start unserer Beteiligung auch an Bord zu haben. Da einigt man sich, also wir machen da in der Regel einen Vorschlag, wie ein Profil aussehen könnte. Das wird dann gemeinsam abgestimmt und dann gehen wir dort auf die Suche. Das ist eine der Voraussetzungen für uns, die wir bei der Anbahnung einer Transaktion initiieren. Und zweitens einigen oder diskutieren wir mit dem Veräußerer in einer künftigen Welt, wie soll ein Beirat besetzt sein? Welche Kompetenzen braucht man im Beirat? Was ja sehr häufig dann Netzwerkkompetenzen sind. Und dann suchen wir die entsprechenden Beiräte aus unserem Netzwerk. Ich glaube, wir haben ein einzigartiges Netzwerk in der deutschen Wirtschaft und auch in der deutschen, ich sag mal, Politik und Administration, wo wir die entsprechenden Positionen dann besetzen können.
Okay. Und wenn ihr dann so Personen besetzt, zum Beispiel diesen CFO, auf was achtet ihr da? Also was muss jemand mitbringen, vorher gemacht haben, persönlich, professionell, damit er für euch relevant ist?
Hängt ein bisschen von der Branche natürlich ab. Ich würde sagen, es gibt Branchen, wo man mit universellem Wissen arbeiten kann und es gibt Branchen, wo man sehr spezifisches Wissen haben muss. Aber grundsätzlich, worauf achten wir? Wir brauchen jemanden, der idealerweise Private Equity Erfahrung hat oder Private Equity affin ist. Wir brauchen jemanden, der Spaß hat, Dinge zu initiieren, Projekte zu führen, umzusetzen, beispielsweise IT-Projekte. Wir brauchen jemanden, der absolut sattelfest in der Zahlenwelt ist und in dem ganzen F-Sektor und der Spaß hat daran, mit uns diesen Weg zu gehen. Das heißt, motiviert, ambitioniert ist, aber sich auch oder auch die soziale Kompetenz hat, mit dem zu arbeiten, zunächst mal, was er vorfindet. Das ist manchmal nicht ganz einfach, weil die Verfahren in Unternehmen eben so sind, wie sie gewachsen sind. Und wenn man das auf einen State-of-the-Art-Prozess im Mittelstand bringen will, gibt es häufig, größere Projekte umzusetzen. Aber Menschen, die daran Spaß haben, die anpacken, hands-on sind, das ist das, was wir suchen, bei gegebener, und das ist die Basisvoraussetzung natürlich, fachlicher Qualifikation.
Okay.
Wir sind da, vielleicht das noch wir sind große Fans von Case Studies, ja, weil wir sehr überzeugende Kandidaten im Auftreten erlebt haben, die dann bei der einfachen Bilanzanalyse dann doch gesagt haben, oh, da brauche ich aber hier meinen Mitarbeiter für, meinen Junior-Controller zu, etc. Die suchen wir nicht, diese Menschen.
Okay, verstanden. Das heißt, man muss einerseits natürlich schon die Erfahrung mitbringen, du hast ja gesagt, vielleicht sogar PE erfahren, andererseits aber schon noch alles können, was man eigentlich auch vor 15 Jahren oder 20 Jahren oder wie auch immer mal gemacht hat?
Ich glaube, man muss wissen, wie Dinge zusammenspielen. Man muss nicht das können, was vor 20 Jahren en vogue war, aber man muss heute die Systeme und Verfahren können, die genau das abbilden, heute automatisiert, was man vor 15, 20 Jahren vielleicht noch händisch gemacht hat. Das heißt, dieses ganze Thema Instrumenten- und Methodensicherheit, das ist elementar.
Okay, verstanden. Und du meintest PE erfahren, das ist klar, da hat man schon mal mit PE gearbeitet. Was heißt PE affin? Was bedeutet das genau?
Dass jemand sich auf unsere Strukturen einlässt. Wenn jemand aus einer Konzernwelt kommt, dann ist häufig ein sehr starkes, ich will nicht sagen Sicherheitsdenken, aber dann die Menschen, die in dem Konzern Karriere gemacht haben, denken häufig in anderen Kategorien, Arbeitsplatz etc. pp., wie Menschen, die im Mittelstand oder im PE groß geworden sind, die wissen, dass PE nach 5 Jahren im Schnitt verkaufen, dass da ein neuer Gesellschafter dann kommt. Wir wollen eine unternehmerische Beteiligung, wir wollen Unternehmer haben, Leute, die wirklich Dinge auch machen. Deswegen bieten wir immer auf C-Level direkte Beteiligung an. Das heißt, mit eigenem Geld sich zu investieren. Das ist häufig natürlich ein bisschen ein Trade-off, Lebensalter, Möglichkeit etc. Aber da haben wir Instrumente, wie wir das ermöglichen. Aber dieses Thema, ich möchte selber Unternehmer sein, selber Anteile im Unternehmen halten, das ist ein anderes Mindset als das, was man häufig, ich will es nicht pauschalieren, aber was man häufig in Konzernen oder in größeren Einheiten vorfindet. Bis hin zum Thema, dass man natürlich, wenn man heute aus einem Großunternehmen kommt, in der Regel noch auf einem anderen Basisgehaltsniveau ist, als das, was Private Equity anbietet, wo die Incentivierung eben sehr stark aus der Beteiligung kommt.
Okay. Genau, wir haben noch einen anderen PE-Podcast schon drüber gesprochen. Das ist, man ist dann Unternehmer im Unternehmen. Man muss nicht selber gegründet haben, aber man ist unternehmerisch beteiligt. Das ist am Ende dann doch aus durchweg lukrativer, als wenn man jetzt sagen würde, man arbeitet 5, 6 Jahre ganz normal mit Cash Compensation, oder?
Das ist sicherlich lukrativer, wenn Ziele erfüllt werden, aber es hat ein anderes Risikoprofil. Mhm. Muss man sagen, jemand, der an Sicherheit, sagen wir mal, an Sicherheit orientiert ist, kann natürlich mit einer laufend höheren Vergütung in größeren Einheiten sehr glücklich werden. Natürlich, wenn PE erfolgreich ist in der Value Creation, dann ist die Beteiligung als Manager in einem solchen Unternehmen ausgesprochen lukrativ.
Okay. Jetzt habe ich ja auch oft mit Kandidaten zu tun, die dann vielleicht ins PE gehen. Wir arbeiten ja auch öfter mal mit PE zusammen. Was könnte man denn jetzt aktuell im Moment richtig machen, wenn man noch nicht im C-Level ist, sondern sich dahin bewegt und später aber auch mal ins PE-C-Level möchte? Also was muss ich mir vielleicht vornehmen, weil sich jetzt vorzunehmen, dass man in eine PE-Firma reinkommt, klar, das könnte man machen, dann würde man vielleicht sich dort bewerben ins Second Level und dann sich dort hocharbeiten, könnte aber auch risikohaft sein, aber angenommen, du willst in 10 Jahren in Private Equity arbeiten, also bist jetzt vielleicht so, ich sag mal 25, 30 oder 35, was würdest du der Person dann empfehlen?
Also in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, und das ist Mittelstand, es gibt ja auch PE-Firmen, die in Large Cap investieren. Im Mittelstand würde ich sagen, im Mittelstand Karriere machen, seinen Weg gehen, kaufmännischer Leiter, kaufmännischer Geschäftsführer und eben sehr stark auf dieses Umsetzungselement achten. PE braucht in aller Regel keine, in Anführungsstrichen, Verwalter, sondern braucht Menschen, die umsetzen, die Dinge besser machen, die Value kreieren und das in seinem Finanzbereich, in seinem oder im jeweiligen Verantwortungsbereich auch tatsächlich umzusetzen. Das sind Themen, auf die ich achten würde, plus Ich würde natürlich dann in der Tat immer auch die Augen offen halten, wo ist PE investiert? Ist es, am Ende des Tages muss es ja auch für den Kandidaten eine Branche sein, wo er sich wiederfindet. Mhm. In welche Bereiche investiert PE, um sich dort auch entsprechend zu orientieren? Und ich finde auch den Ansatz zu sagen, man geht auf eine Second-Line-Management-Position in einem PE-gehaltenen Unternehmen durchaus sehr attraktiv, weil man kriegt mit, wie PE agiert. Und das ist eben eine andere Art, als wenn ich in eine deutsche DAX-Unternehmung gehe. Das schadet nicht, wenn man das miterlebt, welche Anforderungen dort gestellt werden. Mhm. Das ist zwar inhaltlich, reportingmäßig, Beiratssitzung, würde ich sagen, unterscheidet sich gar nicht so sehr von der Vorbereitung einer Aufsichtsratssitzung, aber in der Summe ist es einfach ein schnelleres Tempo, was dort gegangen ist.
Okay. Kannst du mal kurz sagen, was diese Unterschiede der PE-Struktur und vielleicht noch des Mittelstandsgeführten sind? Also wollt ihr dann quasi so monatliche Berichte haben und ist es dann fast schon wie so ein Abschluss oder wie sieht es, was ist denn da die Anforderung quasi?
Ja, also wir bekommen aus der, wenn man es jetzt auf den Finanzbereich sieht, brauchen wir monatliche Zahlen, wir brauchen monatliche komplette Abschlüsse, also Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Cashflow-Rechnung. Wir kriegen ein KPI-Reporting und machen dort die entsprechenden, sagen wir mal, monatlichen Calls zur Diskussion, Analyse der Zahlen. Darüber hinaus bekommen wir natürlich die Beiratsunterlagen, die erstellt werden. Das sind klassischerweise, oder das sind, spielt der Finanzbereich klassischerweise eine Rolle, die etwa, ich würde sagen, bei uns ein Drittel der Diskussion einnimmt. Andere Themen sind strategische Themen, die dort diskutiert werden, weil dort werden ja die strategischen Leitlinien gegeben, die dann das Management umsetzen muss. Ansonsten sind es eigentlich keine speziellen Erfordernisse, die wir dort haben. Mhm. Das Ganze bekommen wir in einem standardisierten Format. Das wird einmal aufgesetzt, dann läuft das und läuft in der Regel automatisch aus dem Zahlenwerk des Unternehmens dann in unsere Formate ein, die wir dann wiederum als Berichtsformate gegenüber unseren Investoren benutzen, weil die wollen ja auch wissen, was mit ihrem Geld passiert.
Klar. Wer sind denn eigentlich so eure Investoren? Also wer investiert eigentlich bei euch in die Firmen schlussendlich rein?
Das ist, würde ich sagen, durchschnittlich repräsentativ für Private Equity insgesamt. Das sind Kapitalsammelstellen, Versicherungen, Pensionskassen, Fund of Funds, aber auch und zunehmend vermögende Privatpersonen, Family Offices.
Okay. Verstanden. Und ihr wahrscheinlich auch selbst.
Das also ist heute eine Grundvoraussetzung in der Struktur der Fonds, dass das Investment-Team, also der GP, dass der selber auch Anteile am Fonds zeichnet.
Okay, verstanden. Ja, super interessant. Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen? Was würdest du sagen, wäre denn vielleicht doch relevant für C-Level-Manager? Oder vielleicht magst du ja auch noch ein bisschen Werbung machen, warum es so schön ist, für Private Equity zu arbeiten als C-Level-Manager.
Ja, ich glaube, es ist ein wahnsinnig spannendes Umfeld für einen Manager, weil es einen sehr kurzen, sagen wir mal, Umsetzungsrahmen gibt zwischen der Entscheidung und es wird umgesetzt. Das hängt natürlich auch mit der Haltedauer zusammen. Wir sind davon abhängig und unser Erfolg ist, wenn wir Unternehmen wertvoller machen und es dann natürlich auch an den nächsten Gesellschafter weitergeben. Und daran, da teil zu sein und zu partizipieren, ist, glaube ich, so auf der inhaltlichen Ebene wahnsinnig spannend. Weil auch wir sehen uns als Unternehmer. Wir diskutieren Initiativen und sagen, das machen wir jetzt. Wir stellen auch Kapital zur Verfügung, wenn wir von der Idee überzeugt sind und sagen, wir machen es dann. Und wenn wir feststellen, es funktioniert, dann freuen wir uns. Wenn sie sagen, es hat nicht funktioniert, dann versuchen wir, was ist unsere nächste Initiative. Das heißt, das geht deutlich schneller und man hat deutlich mehr Freiraum als in anderen Einheiten, sei es in Konzernen oder aber auch in inhabergeführten Unternehmen, wo man ja doch am Ende des Tages immer sehr stark vom Inhaber dann auch abhängig ist. Das heißt, persönlich ist es, glaube ich, ein sehr spannendes Umfeld. Und materiell, wenn die Dinge sich realisieren, ist es ein sehr lukratives Geschäftsfeld. Also ich kenne aus meiner Erfahrung diverse Manager, die sich ausschließlich auf den Private Equity Bereich konzentriert haben und dort über verschiedene Konzepte sicherlich sich einen sehr hohen Lebensstandard erarbeitet haben. Aber auch verdient, weil es ist eben ein Interessens Gleichklang von uns mit dem Management. Und wir sagen immer, wenn wir mit Managern diskutieren, sagen, was ist denn so eine Incentivierung? Sagen, wenn wir im Exit, sagen wir mal, einen schönen Exit machen, dann, und es was zu verteilen gibt, dann verteilen wir wirklich gerne. Wir arbeiten auch teilweise mit Exit-Bonis, die dann nochmal die Sonder- oder die besondere Leistung nochmal zusätzlich honorieren. Das kann sehr attraktiv sein. Und ich glaube, wechselseitig letztlich nochmal dann am Ende des Tages, man arbeitet mit interessanten Menschen zusammen. Wir wollen mit interessanten Charakteren und Menschen zusammenarbeiten. Wo für uns auch eine Rolle spielt, gehen wir mit den Personen abends gerne mal ein Bier oder ein Glas Wein trinken. Und ich glaube, das würden die Manager, die mit uns den Weg gegangen sind, auch sagen, es sind interessante Menschen, mit denen man dort zusammenarbeitet. Und es ist in Summe partnerschaftlicher, als es häufig in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Wir haben überhaupt kein Interesse daran, dass es im Unternehmen irgendwelche Schwierigkeiten gibt oder in der Interaktion zwischen Management und Investor Schwierigkeiten gibt. Wir sind davon abhängig, dass Dinge umgesetzt werden und diese Strukturen schaffen wir.
Boah. Heiko, ganz lieben Dank, dass du mitgemacht hast. War eine tolle Episode. Ich freue mich und ich freue mich schon aufs nächste Gespräch.
Sehr gerne, hat großen Spaß gemacht.
Wunderbar, freut mich. Wer jetzt bis jetzt durchgehört hat, der fragt sich vielleicht, wo kann ich weitermachen? Ihr könnt natürlich gerne mal auf die Website gehen oder bei KMU. Das linken wir unten in den Shownotes. Dann könnt ihr da euch mal schlau machen. Vielleicht gibt es ja sogar Themen, die für euch relevant sind. Dann meldet euch gerne bei mir. Ich kann dann natürlich ein Intro machen, wenn es irgendwas Interessantes, Seriöses ist. Und ansonsten, ihr wisst ja Bescheid, Interim Management, Executive Search, all diese Themen, kommt gerne auf mich zu. Vielleicht führen wir mal ein Gespräch. Manchmal hilft das Gespräch. Manchmal können wir euch natürlich dann auch so weiterhelfen. Heiko, bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Danke sehr.